Welche Bedeutung haben Klänge in der von Bildern dominierten heutigen Gesellschaft?
Leider so gut wie gar keine.
Wirklich?
Also, zumindest sind wir immer noch eine sehr visuell ausgeprägte oder geprägte Gesellschaft. Und das erleben wir gerade in Städten, weil visuell sind die eigentlich sehr organisiert. Die ganze Werbung, aber auch die ganzen Fassadengestaltungen sind alle sehr visuell gedacht, aber nicht akustisch oder Klang gedacht. Und die Klangerlebnisse kann man dann haben, wenn man zum Beispiel durch Einkaufsstraßen geht. Jeder stellt mal so seinen Lautsprecher raus und spielt die Musik oder die er meint schön zu finden oder in Restaurants oder in Shopping Malls gar. Dann ganze Programme, die einen sozusagen animieren sollen zum Einkaufen. Da denkt man schon darüber nach. Und da ist eigentlich die einzige Gestaltungsebene, also wo man wirklich Klang jenseits des Visuellen beachtet. Aber eigentlich gehören alle diese Sinne ja zusammen. Das Riechen, das Tasten, das Hören, das Sehen. Und leider gibt es halt diese Entwicklung in der Gesellschaft. Und das hat damit zu tun, darüber habe ich auch in meinem Vortrag ganz kurz das nur angedeutet. Da gibt es sozusagen eine Theorie, dass in der Phase der Rationalisierung, wo man also zum Beispiel in der Renaissance, wo man dann anfing sozusagen mit Perspektive zu zeichnen und einfach eine andere Form von Erklärung der Welt suchte. Und die war halt sehr visuell geprägt. Und die konnte man in Zahlen festlegen. Klänge kann man manchmal einfach nicht so rational einschätzen. Die machen manchmal, was sie wollen. Was ja sehr schön ist, weil das macht eigentlich das Erlebnis von, das macht Leben eigentlich aus. Das ist das ganz unterschiedlichste. Variationen gibt, in denen man sich bewegen kann. Und das macht auch das Schöne aus, wenn man sich dann mal darauf konzentriert, zum Beispiel, wenn man durch die Stadt geht, dass man mehr hört. Man muss ja trotzdem sehen, das gehört ja mit dazu. Man riecht auch und man riecht auf einmal, wenn man im Park ist und man riecht die Autos. Manchmal kriegt man belegte Zungen, wenn man durch die Straßen geht. Hatte ich heute zum Beispiel wieder zweimal und genau an derselben Stelle. Da muss also irgendwie ein sehr großer Schadstoff irgendwie in der Luft sein. Aber gleichzeitig ist halt die Gestaltung von Klang als ein Teil von Wahrnehmung immer noch nicht so ein Thema. Das heißt nicht, dass man unbedingt fordern müsste, das jetzt alles genauso zu sein wie sozusagen die visuelle Welt, aber manchmal hilft es schon und dazu sind so eine Veranstaltung natürlich sehr hilfreich, einfach mal für eine Zeit lang wieder zu merken, dass man noch hören kann. Wir kommen ja auch immer mehr in eine Zeit der Digitalisierung. Wir verlieren sozusagen eigentlich immer mehr den Sinn für das Analoge. Und hören ist was sehr Analoges. Und sehen eigentlich auch. Aber dann haben die Menschen immer mehr Kopfhörer auf, tragen Brillen, wo sie die zweite Realität sehen. Und die Frage ist, können wir dann überhaupt noch real miteinander umgehen? Und das sind so Perspektiven, die natürlich in der modernen Gesellschaft eine Rolle spielen, weil auch eine Gesellschaft wie in Rumänien möchte ja in so eine, also es gibt immer noch diese absurde Bewegung, höher, weiter, schneller, wir wollen alles haben. Das ist natürlich einfach zu sagen, wenn man aus einem Land kommt, wo eigentlich schon alles da ist, aber das stimmt ja auch nicht, weil da geht ja auch ganz viel verloren an Wirklichkeit und an Wahrnehmung.
Ja, gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen Deutschland und Rumänien aus dieser Hinsicht gesehen?
Ja, schon, weil natürlich der Modernisierungsschub in Rumänien relativ radikal passiert, relativ chaotisch. Also wenn man das jetzt vergleicht, ich komme ja aus Ost-Berlin, da gab es ja genau denselben also diesen selben Modernisierungsschub nach den 90er Jahren, also nach Anfang der 90er Jahre. Aber irgendwie ist es da doch irgendwie relativ massiv durch extrem viele Mittel und Kredite und Ähnliches passiert. Vielleicht auch nicht unbedingt die Menschen mitgenommen worden, was jetzt wieder ein Problem wird gerade, politisch gesehen. Aber es ist relativ massiv, schnell ein Wandel passiert. Das sieht man nur an den Äußerlichkeiten schon mal, aber auch an den ganzen Arbeitsbedingungen. Und in Rumänien geht es natürlich langsamer. Und entsprechend hat man manchmal das Gefühl, man ist in einer Art Drittweltland, wo relativ chaotisch über Korruption, über schnellen Reichtum, über ausländische Investoren, die hier wahnsinnig viel Geld machen. Und da ist es sehr chaotisch passiert. Und es ist halt irgendwie, man merkt, da ist nicht so eine demokratische Kontrolle da, wenn man es mal so nennt. Und das spürt man an vielen Ecken und Enden. In der Beziehung ist dieses Chaotische, hat auch was sehr Positives, weil es gibt noch ganz viele Ecken, wo es dann wiederum eine Form von Freiheit gibt. Und es gibt halt auch ganz viele Ecken, wo man auf einmal das machen kann, was man immer schon gemacht hat, oder so viele Freiräume. Die werden natürlich in solchen modernisierten Gesellschaften immer weniger. Das ist das Problem für dich. Und da gibt es natürlich dann schon einen großen Unterschied zwischen einer relativ schnell nachgestalteten und nachentwickelten Gesellschaft wie in Ostdeutschland als wie in Rumänien. Zu anderen war natürlich, wie wir alle wissen aus unserer Generation, der Lebensstandard in Rumänien immer noch ein anderer als in der DDR zum Beispiel oder in Polen. Also es war nochmal eine andere, rigidere Form von Sozialismus als der in der DDR.
Sie sind der Gründer und künstlerische Leiter der Singuhr Hörgalerie. Das ist die einzige Hörgalerie in Deutschland. Wie ist der Gedanke zur Gründung dieser Galerie entstanden?
Ja, das ist immer so im Leben, das ist immer so zufällig eigentlich. Also es ist nicht so es gab keinen Businessplan oder ähnliches. Ich habe noch studiert, ich habe mich sehr dafür interessiert, für installierte Klänge. Und ich war früher, habe sehr viel Musik gearbeitet, habe selber mal Musik studiert auch und habe sehr viele Konzerte gehört und mich auch selber veranstaltet, hatte eine Gruppe für zeitgenössische Musik, die ich organisiert habe. Und dann bin ich immer so durch Europa gefahren, als es dann ging nach 1990 und habe sehr viele verschiedene Arbeiten gesehen, wo immer Klang installiert war, wo man eigentlich sich sehr frei bewegen konnte und nicht wie wir im Konzertsaal gewöhnt sind. Man kann, die einzige Form von Feedback ist eigentlich Applaus oder man geht und schmeißt die Tür zu. Aber man hat immer so ein relativ strenges Kommunikationsverhalten. Zum Beispiel beim Radio hören ist ja auch das Schöne, ich kann ja relativ frei, ich weiß, wann welche Sendung ist, dann kann ich es wieder ausschalten, wenn ich mal keine Lust habe. Heutzutage kann man es auch noch nachhören, aber manchmal ist es eigentlich ganz schön, man kann sich überraschen lassen von Sachen, wo man nicht weiß, was passiert. Und das ist in der Klangkunst eigentlich ähnlich. Also man kann wirklich wie praktisch in eine Galerie gehen, in eine Ausstellung. Und man kann wiederkommen. Also es gab ganz viele Sachen, die mich wirklich fasziniert haben, im Gegensatz zur klassischen Musik oder zur Musikperzeption. Und dann gab es einen Raum, da waren halt verschiedene Künstler. Das war nach der Wende halt recht üblich, dass ganz viele Räume in Ostberlin auf einmal keine Funktion mehr hatten. Also es gab Fabriken, die wurden Clubs. Techno hat sich entwickelt. Es gab Kirchen, die sind vorher halt anders benutzt worden. Und das war eben in Berlin eine Kirche, die war 30 Jahre geschlossen, war ein Möbellager, eine Barockkirche, genau in der Mitte, daneben am Alexanderplatz. Und die wurde irgendwann mal aufgemacht, weil das Möbellager war pleite. Mit der Wende kam eine andere Wirtschaftsstruktur. Und auf einmal kam ein Raum, der seit Generationen eigentlich dann vergessen war, weil er auf einmal privat wurde, mehr oder weniger privat, und kam nicht mehr rein, bekam der wieder ein Publikum. Und da waren ganz viele Künstler und Kulturarbeiter, die gesagt haben, wow, das ist so ein wunderbarer Raum, der auch teilzerstört war im Krieg von dem Bombenangriff damals auf dem Alexanderplatz, der aber dann ein Dach bekam und dadurch aber auch nicht unbedingt nur so ein kirchliches Interieur hatte, sondern sehr rau war oder sehr roh. Und da fanden dann ganz viele Konzerte statt und Lesungen, Theaterperformances. Und da war ein Verein, die haben dann dort praktisch diese Projekte organisiert, weil die Kirchgemeinde war ganz klein und es war nur ein toller Raum. Und in diesen Verein bin ich eingetreten und habe da einfach ehrenamtlich mitgearbeitet, weil es ein toller Ort war. Und dann haben wir irgendwann gedacht, eigentlich wäre es schön, wenn wir so nicht nur Programm nehmen, was man überall so herbekommt, weil es kamen immer irgendwelche Gruppen, die sagten, ich will eine Ausstellung hier machen, ich will das machen. Und dass wir irgendwie so ein zentrales Thema setzen, wo wir uns selber auch ein bisschen mehr verwirklichen können. Und genau in derselben Zeit hatte ich halt diese ganzen Erfahrungen von Klangkunst, manchmal so Ausstellungen für 3 Tage bei so einem Festival, manchmal für eine Woche. Es gab aber überhaupt keinen Ort, wo man wirklich so langfristig meine Arbeit sich anschauen kann. Also es ist das Schöne eigentlich an der Klangkunst, wie bei der bildenden Kunst auch. Man kann nur hingehen. Eröffnungen sind meistens ganz schlimm, weil man hört ja nichts außer das Publikum. Aber es ist ja nicht so, zum Beispiel zum Konzert. Ich gehe zum Konzert, ich kaufe ein Ticket und ich habe aber überhaupt keine Lust zum Konzert zu gehen, aber ich habe das Ticket. Wenn ich reich bin, sage ich, okay, gehe ich heute einfach nicht hin. Dann merkt man, manchmal hat man leere Plätze neben sich. Aber wenn ich nicht so reich bin, gehe ich trotzdem hin, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Lust habe und bin abgearbeitet und müde und dann quäle ich mich und schlafe ein und schnarche beim Konzert. In einer Ausstellung kann ich hingehen und wenn ich merke, mir geht es nicht gut, gehe ich am nächsten Tag oder in 2 Wochen nochmal. Und es verändert auch die Wahrnehmung dessen, was ich höre, wie ich mich selber fühle. Also so eine Faktoren spielt eine Rolle, dass ich mich immer mehr dafür interessiert habe, in diesem Bereich zu arbeiten und habe dann irgendwann nach und nach die Konzert und nichts mehr organisiert in der Richtung, sondern nur noch Ausstellungen gemacht. Und das sind jetzt schon 200 Ausstellungen, glaube ich, die ich irgendwie kuratiert habe und produziert habe. Und was mich am meisten interessiert hat, war, und dafür war halt diese Hörgalerie gut, das war ja keine Galerie, wo ich was verkauft habe, das kann man ja nicht verkaufen oder ist schwer. Sondern eher, es war so eine Art Projektraum. Da habe ich dann die Ausstellung praktisch produziert und gezeigt und auch commissioned. Das heißt, ich habe Geld organisiert, dass die Künstler bezahlt worden sind, die dann Arbeiten dort ausgestellt haben.